Du, Max?
Ja, Juvi?
Wie recycelt man am besten?
Plötze.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und 363 zauberhafteste Kilometer entfernt von mir lebt der Max. Hey, hallo, Recherche Max, wie geht es dir? Hattest du einen schönen Tag?
Wow, das war lang. Ja, mir geht es gut. Ich hatte einen schönen Tag. Wie sieht das bei dir aus?
Ganz,
und hallo Hörwesen.
Wunderbar. Ja, die Hörwesen können uns das ja schreiben, ne? Ihr, you know the drill. Don't be shy. Und ja. Mein Tag war zauberhaftes. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf die Aufnahme. Mhm. Weil nämlich, ich habe mich gefragt, ob du wieder die roten Fadenüberschriften Gedöns etc. benutzen würdest. Und what shall I say? Gedöns, Technik und Kritik, pretty long story, sehr short. Also da haben wir ein Shorty zwischen und Spin-offs. Max, du verwöhnst uns.
Ja.
Ja. Ja, Gedöns. Möchtest du mit Gedöns anfangen? Weil wir haben ja schon gesagt, wir reden über den Witcher 3, yada yada yada. Ihr habt alle die Folge gehört und wehe, wenn nicht, dann zopp zopp nochmal zurück in den Podcatcher eurer Wahl und lauschet den Klängen von vor 14 Tagen.
Genau. für uns ist ja gar nicht so lange her. ich hätte eine Sache, die mich jetzt mittlerweile überrascht hat, ist nämlich das Erscheinungsdatum. Das Spiel ist vor zehn Jahren erschienen.
2015. Nein, Max.
Ich habe genauso reagiert. Doch.
Das Spiel ist 2015 rausgekommen, das sind noch keine 10 Jahre.
Ich gucke auf den Kalender. Ja, ist okay. Ist aber direkt für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Später dann auch für die Switch, der sogenannte Switcher. Und die PS5 und Xbox Series.
Oh.
Kann nichts dafür, das haben die Leute
nicht so genannt. Ich weiß. Max, deine Witze sind manchmal ein bisschen um die Ecke gedacht, aber die sind nie bodenlos schlecht, okay?
Okay.
Mhm. Also es war konsolentauglich bei Start.
Ja, sie haben von Anfang an auf Konsolen gesetzt. Mhm. Was ja für die Zukunft generell gilt. Sie haben dabei die Red Engine 3 verwendet. Also wir haben ja schon gehört, die hatten... Sie haben quasi eine Version übersprungen.
Ich wollte gerade fragen, was ist mit der Red Engine 2 passiert?
Die haben sie einfach außer Acht gelassen. Ich weiß nicht, wo sie verwendet haben. Sie haben jedenfalls die 3 verwendet. die halt eine riesige Welt ermöglicht hat. Und das, wenn ich riesig meine, meine ich wirklich, wirklich groß. Also es sind 3 große Landstriche, die sie da zusammengefügt haben. Und die sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind.
Hat es schon viele Open-World-Titel gegeben zu der Zeit?
Das schon, aber sie waren alle nicht so gut befüllt. Also die meisten waren dann halt mit sehr gleichförmiger Art befüllt worden. Und das war beim Witcher doch sehr anders. Mhm. Natürlich gab es hier und da so ein paar Bausteine, die man halt immer mal wieder verwendet hat. Aber die waren nicht so auf die Nase gedrückt, wie bei Skyrim zum Beispiel.
Was?
Die Dungeons in Skyrim waren sehr ähnlich.
Ja, das stimmt. Auch die Blümchen und so, ja. Ja.
Alles, ne? Und das war bei Witcher halt nicht. Das kam 4 Jahre später. Das ist so direkt so ein Vergleichsding. Das war dann doch schon ganz, ganz andere Hausnummer. Weil die Detailtiefe war sehr, sehr groß. Es gab ganz flüssige Tag-Nacht-Wechsel. Also sehr echte. Das fühlte sich sehr gut an, also so sehr, sehr dynamisch.
Und also hast du nicht da gesessen und dir gedacht so, ich habe von rechts nach links geschaut und auf einmal ist es Nacht. Genau. Plötze hat mit den Ohren gewackelt, es ist Tag, oh nein, Hexe.
Nein, das war wirklich sehr, sehr natürlicher Übergang und also Tag- und Nachtrhythmus, den man da hatte. Und auch Wetter spielte eine große Rolle, insbesondere in Skellige. Ach, komme ich gleich nochmal zu. und die Grafik war 2015 wirklich eine absolute Bombe. Es war wirklich, wirklich großartig. Das war richtig schön anzusehen.
War die Red Engine für den PC sehr ressourcenhungrig? Weil das hatten wir ja bei der ersten Red Engine, dass es da ein bisschen Thema war. War das hier auch so?
Nein, das war ja das Interessante daran. Also es war, sie war deutlich optimierter und es ermöglichte noch hübschere Darstellungen. Also selbst mein alter PC, der ist wirklich alt gewesen, hat das auf sehr hohen Einstellungen spielen können.
Also Hörwiesen, wenn er redet von alter PC, der war 2015 nicht neu.
Der war alles andere als neu.
Er meint wirklich alt. Ja. Quasi wie unter den PCs mit Husalem.
Nein, aber das spielte sich sehr angenehm. Mhm. Du hast halt diese großen Landstriche, hauptsächlich sind das in der Welt von Witcher, Velen, Novigrad und Skellige. Und die wurden nahtlos miteinander verbunden. Das heißt, du hast keine Ladezeiten zwischen den Gebieten gehabt. Also nicht zwischen Häusern Crazy. Wechseln oder so. Mhm. Zumindest hast du die Ladezeiten nicht gesehen. Das war eine clevere Technikgeschichte.
Mhm. Ja, also das ist was ich auch bei anderen Spielen heute noch total spannend finde, weil das wird ja immer wieder gefeiert, wenn du tatsächlich ohne eine Ladezeit ein Gebiet wechseln kannst.
Ja.
Ne? Und ich weiß nicht, warum das heute immer noch nicht Standard ist. 10 Jahre, eine Dekade nach dem Hexer 3 ist es immer noch nicht Standard.
Weil das ganz schön schwierig ist.
Ja.
Meistens wird das mit Aufzugfahrten überbrückt.
Aber Max, guck mal. Wie sage ich es jetzt? Also ich bin ja ganz offensichtlich kein Spieleentwickler. Und deswegen ist es für mich total einfach, am Spielfeld ranzusitzen und zu sagen, warum? Ich muss es ja nicht machen, ich kann ja maulen. Stimmt. Ne? Stimmt. Bei Themen, wo ich irgendwie, ich sag mal, auch eine Aktie drin habe, da sitze ich dann da so, oh, also ganz ehrlich, Hämmer, das ist also hier eine Tabellenoptimierung. Das ist nicht immer so einfach, wie ihr euch das alle vorstellt, Freunde. Und der Standard-ITler, also guckt mal, let's skip the blah. IT-Praxis-Doktor Bauer, da wird euch gezeigt, wie sehr die Standard-IT leidet und nirgendwo anders.
Die sind fantastisch.
Ja, die sind fantastisch. Aber deswegen kann ich doch jetzt hier sitzen und kann sagen, andere Spiele, wieso kriegt ihr das denn nicht hin?
Ja. Und ich kann die Antwort geben, weil das wirklich
schwierig ist. Weil es hakelig ist, genau.
Ja, mhm. Das ist wirklich, wirklich schwierig.
Okay.
Dementsprechend bot es halt einen sehr gute Immersion. Also du warst sehr, sehr direkt im Spiel, weil du halt nicht durch Ladebildschirme wieder rausgerissen wurdest. Auch die Dialoge waren cineastisch, du konntest dich teilweise darin bewegen, ne, wenn die sich unterhalten haben. Und sogar Nebenmissionen waren genauso gut geschrieben wie die Hauptmission des Spiels. Und das ist eine Sache. Also ja, es gab ein paar kleine Sachen, wo du nicht tief drin warst, aber es gibt eine große Hauptmission in dem Spiel, die dreht sich um den blutigen Baron. Und ringsrum um das Ding, das ist, gibt es ganz viele kleinere Nebenaufgaben. Und die spielen alle damit rein. Mhm. Und die sind alle einzeln schon gut geschrieben, dass sie für andere Spiele Hauptmissionen wären. Und das spürt alles in diese Hauptmission nochmal zusätzlich mit rein. Also dieses Quest-Design, was sie da beschrieben haben, ist enorm.
Und ich bin auch hier wieder der Meinung, genauso wie beim letzten Mal, und das werde ich auch nicht ändern, wenn du ein literarisches Werk in der Qualität hast, wie es der Witcher ist, dass du dann einfach dir auch den Arsch aufreißen musst, damit dein Storytelling funktioniert. Ja. Ne? Also
zumal auch hier wieder das tolle Feature ist, du kannst die Sachen, deine Entscheidung aus den vorigen Teilen mitnehmen. Denn auch da geht wieder das Ganze, ich habe in Teil 1 Sachen entschieden, in Teil 2 Sachen entschieden, ich kann sie auch in Teil 3 wieder mitnehmen.
Was?
Ja, du darfst auch hier wieder deinen Speicherstand aus den alten Spielen mitnehmen.
Okay. Glaubst du, dass Also wir hatten das beim letzten Mal ja gar nicht, da sind wir, glaube ich, gar nicht ins Detail gegangen, wie viel oder wie wenig Andrzej Sapkowski als Autor der Witcher-Bücher bei den Spielen mitgesprochen hat, dass er beim Witcher 3 mehr involviert war.
Nein, gar nicht. Er hat, soweit ich das weiß, gar nicht an das Projekt an sich geglaubt. Also an Witcher 1 und 2 hat er mitgekriegt, ja, war vergleichsweise erfolgreich, aber hat er seine Lizenz daran verkauft. Und erst bei Teil 3 hat er sich dann beschwert, dass es ja dann doch so erfolgreich war. Das spricht nicht unbedingt für den Menschen. Er war wohl nicht besonders überzeugt davon, was Videospiele ausmachen können. Und dann mit seiner Vorlage.
Naja, das ist jetzt aber auch, also ich meine, da muss man sagen, also nur ganz kurz, weil wir es wirklich das letzte Mal, wir reden ja nicht über die Bücher.
Stimmt.
Aber also Andrzej Sapkowski ist 1948 in Polen geboren.
Ja.
Und ich glaube, dass da ein Aufwachsen, also wenn ich mir so überlege, also das ist ja quasi die Generation meines Vaters, also ein bisschen drunter als die Generation meines Vaters. Und da sind Videospiele nochmal eine andere Kiste, ne? Dass er da nicht unbedingt so dran geglaubt hat, kann ich ihm verzeihen. Also der ist nicht irgendwie in den 60ern oder in den 70ern geboren oder wie andere Menschen hier in den 80ern oder noch später, Max, noch später, sondern der ist halt von 48 und das ist, ne, und dann halt auch Polen, die einfach zu der Zeit nochmal ganz andere Themen hatten als zum Beispiel die USA. Deswegen, das sagt vielleicht weniger über ihn als Menschen aus, als die Witcher-Bücher selber.
Aber ich möchte, es ist trotzdem, er hat sich wohl nicht so toll verhalten mit dem Erfolg von Teil 3. Hat dann die Dinge eingefordert, die sie ihm vorher angeboten haben, und anstatt das, was er dann eingefordert hatte, nämlich direkt ausbezahlt zu werden, hat er dann angefangen, wieder nachzuverhandeln, dass er dann doch Anteile haben will und sonst was, die sie ihm anfangs geboten haben. Das ist ein bisschen schwierig.
Weißt du, ich habe gedacht, dann bist du jetzt mal verständnisvoll und maulst nicht direkt rum. Und was ist? Falsche Stelle ausgesucht, um Verständnis zu haben. Auch Menschen, ey.
Ja, deswegen sage ich, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde es verstehen, wenn er sich nicht so komisch verhalten hätte danach.
Ja. Okay. Haken wir das einfach ab und bleiben wir bei den Spielen. Wir haben uns da ja auch aus gutem Grund zu entschieden. Du sagtest ja schon, dass wir ansonsten auch eher weniger schöne Passagen in den Folgen hätten. Und
richtig.
Ich habe da keine Lust drauf. Ich möchte gerne mein Frischkäse essen und dir in Ruhe zuhören.
Eine Sache möchte ich noch zu Beginn sagen, also zu Beginn von Witcher 3. Als das anfangs released wurde, war das Spiel voller Bugs und hatte viele Performance-Probleme. Es ist trotzdem ein großartiges Spiel gewesen, von Anfang an. Das hat sich bei CD Projekt Red dann später nochmal gezeigt mit Cyberpunk. Das haben dann aber zu dem Zeitpunkt alle schon vergessen, dass das Witcher 3 auch unglaublich verbuggt war. Was zu witzigen Sachen geführt hat übrigens. Zum Beispiel der Plötze, der dann oder die dann plötzlich auf Häuserdächern stand, wo man dann nicht rankam.
Da gibt es doch eine Szene in einem der DLCs, wo Plötze reden kann und Geralt ihn fragt, wie machst du das? Und Plötze sagt, it's magic.
Richtig.
Ja.
Genau das. Sie haben das halt auch humoristisch aufgearbeitet und auch in Spin-offs mit reingenommen, als Hommage an ihre eigenen Fehler. Also, die haben es halt einfach gut verwendet. So, hat komische Sachen gegeben, dann verwenden wir es jetzt halt einfach.
Genau, also bevor du zu den Spin-offs kommst, du musst noch Pretty Long Story sehr short
sehr, sagen. Sehr,
oder
sehr
wie
gern.
Ein Vergangenheits-Ich sagen würde, Pretty Long Story sehr stored.
Schottig. Dann machen wir die Pretty Long Story sehr short. Geralt, der Protagonist, der Hexer, sucht nach seiner Tochter Ciri, die von der wilden Jagd gejagt wird, also verfolgt wird. Einer gespenstischen, übernatürlichen Reitertruppe. Die bringen auch ein bisschen mehr mit als nur ihre eigenen Tiere und Pferde, sondern meistens viel Kälte.
Ja, die wilde Jagd. Wir reden von der nordischen Mythologie. Mhm. Ganz und schlimme Kiste.
Dabei reist er halt durch ein vom Krieg zerrissenes Land, in dem vor allem Velen, das ist ein Sumpfgebiet, so Mitteleuropa, und hilft dabei seinen Freunden und diversen Königreichen halt irgendwie so ein bisschen aus der Patsche. Die von mir eben angesprochene Questreihe um den blutigen Baron ist so ein Ding. Mhm. Deckt dabei halt Intrigen auf und trifft viele Figuren aus früheren Spielen. Vor allem, wenn man den Speicherstand mitgenommen hat, verändert sich da ein bisschen was. Sieht man vor allem Vernon Roche viel früher, wenn man den Weg gegangen ist. Die ganze Geschichte ist sehr ergreifend. Also man hat viele Entscheidungen, die sehr, sehr tiefgreifend sind, weil sie sich um das Schicksal von Geralt drehen, aber auch um das seiner Ziehtochter Ciri und dann entsprechend der Welt von Temerien. Es gab zwei große Spielerweiterungen, die sehr günstig angeboten wurden, die das Spiel jeweils um ungefähr 15 bis 30 Stunden erweitert haben. Das erste war Hearts of Stone, was in 15 Stunden hatte, wo dann eben diese Questreihe mit dem entsprechenden Plötze dazu kam. Und Blood and Wine, was Geralt nach Toussaint führte. Ein extra neues großes Gebiet, in dem man sich austoben konnte und auf Monsterjagd gehen konnte, was auch nochmal so ungefähr 30 Stunden zum Erkunden bot und halt Geschichte bot.
Also quasi zwei weitere Spiele rein von der Zeit, die man nochmal reinstecken konnte.
Also ich glaube, bei Hearts of Stone waren es halt 15 Stunden oder 12 bis 15 Stunden und Blood and Wine, wie gesagt, um die 30. Das ist halt, und die waren preislich sehr fair. Als sie rausgekommen sind, war Hearts of Stone, glaube ich, bei 17 Euro und Blood and Wine bei 20 Euro oder sowas. Also die waren da schon in der Preispolitik sehr, sehr anständig. Und boten in der physischen Version. Ja, und stimmt. Und boten in der physischen Version auch noch das Kartenspiel, was in der Welt von Witcher 3 unterwegs ist, tatsächlich als Kartendeck an. Also wenn du dir Hearts of Stone geholt hast, hast du das Kartendeck von einem der Archetypen des Spiels bekommen.
Voll gut.
Und das kannst du genauso wie im Spiel spielen. Also das war ziemlich cool.
Okay, hast du das mal live gesehen, wie das Leute spielen? Irgendwo auf einer Con oder irgendwo anders?
Ich habe auf der RPC, als es die noch gab, die Roleplay Convention in Köln, habe ich tatsächlich ein paar Leute gesehen, die es tatsächlich gespielt haben, ja. Verrückt. Aber auch nur, weil es sich anbot und entsprechende Cosplayer da waren.
Ja, also dass das da eher in so ein Cosplay-Setting dann eingebettet ist, ist mir schon klar. Wobei ich glaube, die Welt um den Witcher würde sich auch tatsächlich gut für ein Pen and Paper eignen. Wahrscheinlich gibt es das schon.
Korrekt.
Faith gibt es das schon. Natürlich gibt es das schon.
Ich habe es auch schon gespielt. Für ein Pen and Paper-Spiel ist es sehr, sehr tödlich. Das geht sehr, sehr schnell, wenn man Pech hat.
Ja, aber Max, wir sind da auch hart verwöhnt, weil D&D ist ja wenig auf Sterben ausgelegt. Ich meine, wir spielen ja nicht Midgard, ne?
Midgard stirbt man nicht so schnell.
Ah, okay, verstehe. Aber die Welt des Hexers ist ja auch tödlich.
Ja,
ne?
Ja. Also wer fähig ist, beendet die Kämpfe sehr, sehr schnell. Und das ist sehr simpel, das umzusetzen im Spiel. Was übrigens schon eins der Spin-offs aus dem Witcher-Universum ist. Das Pen-and-Paper-Rollenspiel.
Ah, okay.
Habe ich zwar nicht in meinen Notizen, aber kenne ich halt.
Ja, das ist, dass du auch Sachen außerhalb deiner Notizen weißt, das hätte ich jetzt. Da wäre ich jetzt irgendwie doch mal von ausgegangen. Crazy, oder? Ja. Wann ist denn das erste Spin-off rausgekommen?
Das erste Spin-off ist 2018 rausgekommen.
3 Jahre?
Ja, und das war.
Oh, das ging aber fix.
Oder ja, gut, das lag daran.
Fix? Ich bin gerade unsicher. Das fühlt sich so schnell an für damals.
Es ist okay, wenn man bedenkt, dass es Ideen aus dem Grundspiegel, also aus Witcher 3 genommen hat.
Ja.
Und daraus ein eigenes Spiel gemacht hat, nämlich das Gwent-Kartenspiel.
Ah, okay.
Sie haben halt die Ideen aus dem Basisspiel genommen, wo es relativ simpel noch ist, das Spiel, und es dann eben in ein eigenes Online-Kartenspiel umgesetzt. Was übrigens kostenlos ist. Mit halt rundenbasierten Kämpfen und Deckbau und Co. Also, wer Magic mag, könnte sich mit Gwent ganz gut aufhalten. Und Das haben sie halt ein eigenes Spiel verpackt. Wo es auch eine Singleplayer-Erweiterung gibt. Also selbst wenn man halt nur eine Story erleben will um einen besonderen Magier, kann man sich eben da ein bisschen Geld ausgeben und eben mit diesem Gwent-Kartenspiel eine Story erleben.
Okay, das finde ich schön.
Hm, fand ich auch. Deswegen wollte ich es auch erwähnt haben. Weil es ist halt ein kostenloses Kartenspiel, kann jeder jetzt einfach rangehen, aber diese Singleplayer-Erweiterung ist, gibt natürlich auch ein paar Karten fürs Grundspiel, für das normale Spiel, aber du kannst auch alleine gut spielen.
Ganz böses zu sein, wenn The Witcher 3 von EA wäre, da hätte auch jeder mit Bugs und Dingen zum Start gerechnet und die hätten dann einfach den Patch, mit dem das Spiel spielbar wird, als neues DLC für 50 Euro rausgeknallt. Also
ja, es wäre dann Witcher 4 gewesen.
Ja, genau.
Mit neuen Bugs. Ja. Also, ja, also die haben sich sehr, sehr um ihr Spiel gekümmert. Möchte ich einfach anmerken. Das ist auch heute noch wunderbar spielbar. Vielleicht jetzt ein bisschen outdated, was die Grafik betrifft, aber nicht schlimm.
Ja, okay, aber ne, 2018, das sind ja immer noch 3 Monate, also. Halt die Klappe. Ich sehe doch, wie du den Mund aufmachst. Lass es, mach ihn wieder zu. Los, klapp den Mund wieder zu.
Okay, dann
ich will nicht hören, wie lange 2018 her ist.
Nö, dann rede ich.
Ja gut, okay, weitere DLCs, Spin-Offs.
Nee, Spin-Offs. Thronebreaker, The Witcher Tales. Die haben sich quasi eine Rollenspiel-Auskopplung gemacht, die mit diesem Gwent-Kampfsystem vonstatten ging. Mhm. Also was erstaunlich war, eine sehr tiefe Geschichte, wo man Königin Maeve von Lyrien und Rivien spielt. Wo man quasi die Vorgeschichte zu Witcher 3 spielt. Also das, was man als das Zwischenstück zwischen Witcher 2 und 3, was Geralt nicht erlebt hat.
Okay.
Wo halt auch in diesem Spiel dann Entscheidungen stark den Spielverlauf beeinflussen. Es war halt ein Nischentitel, weil es halt über dieses Kartenkampfsystem funktionierte. Mhm. Deswegen ist es nicht ganz so groß rausgekommen in der Hinsicht, aber es war trotzdem ein toller Soundtrack, tolle Zeichnungen, die sie verwendet haben, weil sie jetzt keine 3D-Grafiken verwendet haben. Und es war eine spannende Geschichte.
Mhm. Okay.
Und jetzt kommen wir zu einem sehr besonderen Spin-Off. Kennst du Pokémon Go?
Na klar, kenne ich Pokémon Go. Vielen Dank an mein Team. Ich weiß genau, was Pokémon Go ist und ja. Mhm.
Stell dir vor, es gäbe The Witcher Go.
Das würde ich ziemlich cool finden und wahrscheinlich würde ich das sogar spielen. Also.
Schade, dass du es nicht gemacht hast. Tatsächlich gab es nämlich The Witcher Monster Slayer
von 21 bis 23. Ich bin Kellerkind, ich komme nie raus. Wann soll ich denn Pokémon? Ich kenne Pokémon Go von anderen Menschen. Wann soll ich denn Pokémons fangen?
Brauchst du ja nicht. Hättest ja Monster jagen können.
Ja, aber da hätte ich auch für rausgemusst.
Ja, okay. Gebe ich zu. Aber da ist deswegen, Sonne, das könnte Menschen. Das Problem sein, warum es eingestellt wurde.
Oh. 2023. Jetzt? Okay. Wie lange? Also, warte mal, wann ist es rausgekommen?
2021.
Habe ich doch richtig verstanden. Hm? 2 Jahre.
Ja, also oder 2 Jahre, fast 3 Jahre würde ich sagen.
War da das Thema Augmented Reality schon so weit? Ich überlege gerade.
Pokémon Go war 2016.
Ja, aber das ist auch Pokémon. Das ist so ein. Da ist die Fanbase ja nochmal so eine ganz eigene, ne?
Hey, vorher gab es Ingress.
Ah ja, stimmt. Aber so auch da ist die Fanbase eine ganz eigene gewesen. Aber ja, das trotzdem war es relativ. Okay. Ja,
also. Die AR-Games sind auch nicht mehr so groß. Ich glaube, das Größte ist immer noch Pokémon Go und dann hat sich das so ein bisschen aufgefasert.
Liebe Hörwesen, wenn ihr ein aktuell gespieltes AR-Game kennt, das nicht Pokémon Go ist, schreibt uns doch podcast.nerdflakes@gmail.com. You know the drill, wie ich schon eingangs sagte. Es gab ja auch mal eine Beta-Version zu einem Minecraft AR, das ich auch tatsächlich gespielt habe. Da war ich in der Beta drin. Da bin ich tatsächlich durch Würzburg getingelt und mit meinem Begleiter alle 5 Meter stehen geblieben, weil ich irgendwelche Kisten und Steine und Kohle ausbuddeln musste. Das ist, also so Spiele sind halt ganz schwierig, wenn man mit Menschen unterwegs ist, die das nicht spielen. Mhm. Vielleicht war das auch eines der Probleme, dass dadurch die Fanbase so klein war, weil die, ich meine, wenn du Pokémon Go spielst, dann spielst du nicht noch Monster Slayer.
Nee, das stimmt.
Ja.
Außer du hast noch ein Gerät, aber dann haben die meistens dann auch noch Pokémon Go drauf gehabt.
Okay. Ich frag nicht. Ich lass das einfach mal so schreien.
Ich habe komische Menschen kennengelernt.
Das sind bestimmt ganz, ganz, ganz zauberhafte Leute, vor allem wenn sie Hörwesen von uns sind.
Oh ja.
Dann macht sie noch zauberhaftester. Mhm. Und dann werden zwei Geräte nicht mehr komisch. Unsere Podcasts gleichzeitig hören, überleg mal.
Oder den gleichen zweimal.
Magic. Okay, wir sind komplett vom Thema abgekommen. Kein Problem. Wir waren eigentlich beim Spin-off.
Monster Slayer.
Ja.
Was halt eine AR-Game war. Ich kann nicht viel zu sagen. Ich habe auch keine Bilder dazu gefunden. Aber das gab es tatsächlich. Ich habe es nicht gespielt. Das einzige Spiel aus der Sache, die ich nicht gespielt habe.
Ich möchte dir mit aller Liebe sagen, du musst nicht jedes Spiel gespielt haben, Max.
Ich weiß.
Gut, ich wollte nur, dass du da jetzt nicht anfängst, unnötigen Druck aufzubauen.
Nein, tue ich nicht.
Dann mit so einem Mist fangen wir hier überhaupt gar nicht erst an.
Nee, aber ich kann trotzdem davon erzählen.
Na gut.
Ja, also alles in allem ist Witcher 3 eine ziemliche Marke geworden. Also in mehrerer Hinsicht. Einfach weil es von dem Quest-Design ein großer Meilenstein war, weil da sich viel, viel, viel Mühe gegeben wurde. Die DLC-Politik war sehr, sehr fair, weil die groß waren und selbst in der physischen Edition erschienen sind, wo du halt einen Mehrwert draus hattest. Der halt nicht nur war, hier ist ein Download-Code, dass es jetzt für das Spiel funktioniert, sondern du hattest dann das Kartendeck dazu, für den gleichen Preis, wie du es dann auch in der digitalen Version gehabt hättest. Das ist tatsächlich echt fair gewesen. Das
feiere ich ja total.
Und selbst wenn man es nur zum Sammeln haben will, ne, das lohnt es sich. Also einfach, weil es cool ist. Und technisch gesehen war das auch ein großes Ding, weil wir haben ja gerade schon davon gesprochen, dass Ladezeiten da halt kein Ding waren, außer zwischen Toussaint und den normalen Spielwelt. Weil Toussaint war halt irgendwie so angehaucht an so in Südfrankreich, so Côte d'Azur. Und das war übrigens die erste Region in einem Videospiel, wo ich sagte, da würde ich Urlaub machen wollen. Nicht wegen den Monstern oder so, die vielleicht nicht, aber von der Optik und so war das so ein, das ist wunderschön. Da will ich
also ich weiß, dass wir gerade Hörwesen haben, die in Südfrankreich hocken und uns in ihrem Urlaub hören.
Oh.
Liebe und Grüße gehen raus, ihr wisst genau, wer gemeint ist.
Ganz liebe Grüße. Ich würde mich über Bilder freuen.
Ich glaube, das wird schwierig, also weil
vollkommen okay.
die Menschen mögen nicht in irgendein Rampenlicht gezerrt werden, nicht ein das Stück.
Das ist überhaupt nicht nötig.
Ich sag dir, wir können ihnen den Codenamen geben, Südfrankreich 1 und Südfrankreich 2.
Genau, machen wir das so.
Genau. Ja, aber ich fühle das, ich habe das tatsächlich beim Witcher 3 häufiger gehabt, dass ich an irgendwelchen Stellen im Spiel gestanden habe und gedacht habe, Alter, wenn du hier ein Haus bauen könntest, ne? Wow.
Skellige war da auch so ein Ding. Oh, war das, diese zerklüfteten Inseln war, das war schon schön. Auch wenn dann diese ganzen Wettergeschichten dazu kamen, mit den Stürmen und sowas, das war schon beeindruckend und sah toll aus.
Ja. Also bin ich komplett von so Landschaft bin ich total gehuckt und ich mag das, wenn ein Spiel in so ein Fernweh in mir weckt. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich hab das ja genau erlebt. So dieses, da will ich hin. Wo ist das Beispiel dazu, was sie sich genommen haben? Ne? Also das kann ich sehr gut nachempfinden. Und das ist eben in Witcher mehrfach der Fall, außer WLAN. WLAN ist nicht schön, aber das soll es auch nicht sein. Das ist unglaublich gut gelungen. Also da war ich sehr beeindruckt von. Und das wird auch heute noch zielen für Leute, die das noch nicht kennen. Und was auch beeindruckt ist, dass Witcher 3 aufmachte, dass sie da diverse Spin-offs rausziehen können. Also überhaupt, ne, den Thronebreaker noch dazu zu holen, das halt ganz hübsch war. Oder eben das in der Welt gespielte, also die Leute haben es ganz normal in der Welt gespielt, dieses Kartenspiel, Gwent. Mm. Und das haben sie halt eben dann nochmal als Spin-off gespielt. Fand ich ziemlich cool.
Ich weiß, dass wir ein Hörwesen haben, dass der hat Witcher 3 gespielt. Und dieses Kartenspiel hat ihn fertig gemacht.
Das ist auch echt das schwer.
Hat ihn einfach gebrochen.
Weil das ist wirklich schwer. Also die ersten paar Übungen gehen ja noch, die ersten paar Spiele, und dann hauen die Gegner mit so schwer, so starken Karten und Strategien um die Ecke, wo du dir denkst, wie soll ich denn das schaffen?
Ja, und wenn du halt jemand bist, der in der Welt überhaupt nicht zu Hause ist und boah. Oh, da sind hier Flüche durch die Wohnung gehalt, das kannst du dir kaum vorstellen.
doch, kann ich. Weil ich bin daran auch verzweifelt. Das ist das, was ich in dem Spiel nicht zu Ende gemacht habe. Auch wenn ich viel Spaß an den Kartenmatches hatte. Aber das war wirklich schwer.
Ja. Sehr schön. Ach, voll gut. Also das heißt, dass du nach wie vor die Witcher-Reihe durchaus absolut empfehlen würdest?
Ja. Also jetzt insbesondere, wenn man mal in die Sales dann mal reinschaut, so gerade auf Vorfreude zum Teil 4, der ja bald kommen soll.
Ja.
Oder nächstes Jahr kommen soll. Oder ist einfach nur angekündigt, sagen wir mal so. Ist nur angekündigt. Schaut also euch den dritten Teil nochmal an.
Der auf dem Unreal Showcase dieses Jahr haben ja Project Silhouette ihren Witcher 4 Trailer als kurzes Spiel, also auch wirklich kurz angespielt, gezeigt. Yep. Und das war zwar für die PS5, das ist was ich als PC-Spieler echt doof finde, aber ich verstehe, warum sie es tun. Ja. Völlig, weil es viel einfacher, was erst für die PS5 zu schreiben, um es dann für den Computer noch mal geiler zu machen.
Richtig.
Aber mein Herz hat ein bisschen geblutet, weil ich zum ersten Mal da gesessen habe und mir gedacht habe, fuck, muss ich mir echt diese Konsole kaufen? Weil das so gut ausgesehen hat.
Ja, es sieht wirklich fantastisch aus. Also den Trailer solltet ihr euch mal ansehen, das ist wirklich, wirklich gut.
Ich hoffe, Schnitt-Juvi wird dran denken, den in die Shownotes zu packen.
Ich werde dich dran erinnern.
Wollte ich gerade sagen, wird Recherche Max mir vielleicht eine kleine Notiz in den roten Faden schreiben.
Aber sehr gerne doch.
Das wäre doch zauberhaftes.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Vielleicht packe ich den Link auch selber rein.
Ja, das könntest du tun. Das war ein wunderschöner Ausflug in eine nicht ganz so heile Welt.
Oh, die Welt ist super kaputt. Meine Güte.
Ja, aber im Vergleich zu der Welt, in der du mich nächstes Mal mitnimmst, ist die ja rosa, bunt, fluffig, voller fetter Pummeleinhörner. Weil, liebe Hörwesen, ich möchte, also ne, ich liebe es euch ja ein Stück weit mit hinter diese Kulissen zu nehmen. Wir haben darüber nachgedacht, wir denken Anfang des Jahres darüber nach, was können wir so die nächsten 26, 27 Wochen aufnehmen, plus Halloween, und machen so eine ewig lange Liste. Und es gibt so ein Thema, neben noch ein paar anderen Dingen, das ist auf dieser Liste schon seit, ich würde behaupten, 2,5 Jahren, fast 3.
Ja.
Und es rutscht immer wieder in den, würden wir schon gerne machen, aber Bereich. Da sind auch andere Sachen. Also wir würden zum Beispiel keine Folge dediziert über Star Trek machen, weil ihr Trekkies, ihr wisst einfach alles, und wir müssten uns da jemanden reinholen, der Star Trek lebt, damit wir ein Trekkie nicht enttäuschen. Und das ist einfach der Anspruch, den wir an der Stelle haben.
Korrekt. Das nächste Mal. Ich gebe auch direkt den Disclaimer dazu. Das nächste Mal wollen wir uns Warhammer 40k widmen. Einem sehr, sehr großen Universum an Fantasy-Universum, so gesehen, Fantasy-Sci-Fi-Universum, was bitterböse ist. Also so durch die Bank weg. Ich werde nur einen ganz groben Lore-Überblick geben, also eine grobe Idee, was die Welt so bietet. Das ist so viel Zeugs, das kann ich überhaupt nicht in eine Podcast-Folge packen. Da gibt es ganze Podcasts, die sich nur mit Warhammer beschäftigen und dann auch nur einzelne Figuren und das dann stundenlang. Ja. Ich kann wirklich nur einen groben Überblick an euch anbieten. Aber ich hoffe, es wird den meisten genügen. Ansonsten, Marvin, nimm's mir nicht krumm.
Ich glaube, Marvin ist derjenige, der uns das am wenigsten krumm nehmen würde, ja. Weil der hört, glaube ich, jeden Warhammer-Podcast. Das ist voll fein. Auch das Schalentier wird da nicht böse sein. If you know, you know. Genau, also das Ding ist, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise mit diesem, mit der Lore noch nicht viel zu tun habt, aber es irgendwie in einer anderen Art erleben wollt, also zum Beispiel, weil ihr ein Rollenspiel zu dem Thema macht, weil ihr einen gnädigen, gütigen, großartigen Spielleiter habt, der ein Pen and Paper im Warhammer-Universum leitet und ihr wollt jetzt nicht unbedingt die Lore des Kaisers erfahren. Es tut mir weh in der Seele, das zu sagen, aber dann ist unsere nächste Folge nicht die richtige für euch, weil die wird komplett durchgespoilert sein.
Ja, das geht auch nicht.
Hört doch einfach eine vom letzten Jahr nochmal.
Oder diese hier zum Beispiel.
Ja, so zweimal direkt hintereinander alle 14 Tage ist vielleicht auch blöd, aber damit ihr nicht auf Entzug geht. Genau, also das ist, ne? Nur, dass ihr es schon mal wisst und hinterher kann mir kein Hörwesen sagen, das habe ich nicht gewusst, ihr habt mich jetzt gespoilert. Wir sagen das auch noch mal am Anfang der nächsten Folge, aber nur, dass das klar ist, der Max macht hier keine halben Sachen, wenn es um die Lore von Warhammer geht. Also er macht schon halbe Sachen, er macht ungefähr 10% Sachen.
Ich glaube sogar weniger als das. Es ist nur sehr oberflächlich.
Ja, weil das ist wirklich der Tiefschlag. Genau, es soll ja auch unterhaltsam sein und es soll ja auch alle mitnehmen und ich bin so hyped mit dir über Maschinengeister zu philosophieren.
Und psionische Fähigkeiten von Orks, weil sie das wollen.
Das wird super.
Einfach das wird wirklich gut.
Großartig, ja. Gut, Max, das war zauberhaftest. Dann würde ich sagen, pass auf, dass dich kein Zombie beißt.
Gelingt mir immer noch sehr gut.
Und wir sind ja schon hart in der Vorproduktion. Das heißt, liebe Hörwesen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Lieber Max, du darfst dir noch einen Kaffee holen und dann geht's weiter. Halloween wartet, ne?
Wir schaffen das. Das kriegen wir.
Wir schaffen das, ja.
Das haben wir bisher auch hingekriegt.
Ja, das Thema wird depressiv, das kann ich euch sagen. Also wir haben uns Halloween ein Thema rausgesucht. Ich bin immer noch nicht sicher, ob wir das wirklich machen sollen. Aber
ich bin mir sehr sicher, dass wir das machen sollten.
Ja, sollten wir.
Das ist wichtig.
Ja. Ja, und Literatur ist was Schönes.
Ja.
Gut, dann tschüssi, Kowski.
Basilikum, ne?